Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Einmal ins Röhrchen gespuckt und kurze Zeit später wisst ihr Bescheid, wo überall auf der Welt sich Verwandte von euch verstecken oder wo sie mal gelebt haben. Ahnenforschung per Gentest. Das ist nur eine Anwendung, nur ein ganz kleiner Teilbereich der Genetik, aber einer, mit dem sich wohl Geld verdienen lässt. Denn in dem Geschäftsbereich turnt zum Beispiel auch ein Google-Tochterunternehmen mit Namen 23andMe. So, und Unternehmen wie jetzt 23andMe sammeln also fleißig DNA-Daten all ihrer Kunden. Und wie das so ist mit Kundendaten, die sind interessant für ganz verschiedene Player auf dem Markt. Bei mir ist jetzt Wissenschaftsjournalist Michael Stang, mit dem wir das alles mal durchgehen. Aber bevor wir darüber sprechen, wer was mit diesen Daten anfangen kann, Michael, du hast ja selber mal so einen Test bei 23andMe gemacht, ne?
Genau, das war vor ein paar Jahren. Da habe ich für eine Deutschlandfunk-Recherche herauskriegen wollen, wie groß denn mein Neandertaler-Anteil ist. Denn es ist vorher bekannt geworden, das Neandertaler-Genom wurde sequenziert. Und wenn man das mit dem Homo sapiens-Genom vergleicht, weiß man, wie groß die Neandertaler-Anteile bei heute lebenden Menschen außerhalb Afrikas sind. Das habe ich dann bei mir testen lassen. Bei mir kam dann raus, nachdem ich 99 US-Dollar bezahlt habe für den Test, dass mein Neandertaler-Anteil bei knapp 4% liegt. Damit liege ich etwas über dem europäischen Durchschnitt.
Okay. Wurde denn damals aber bei deiner DNA nur dieser Neandertaler-Aspekt untersucht oder noch was anderes?
Nein, das ist eigentlich alles untersucht worden, also noch ein paar mehr Sachen. Man kriegt dann Zugang zu aufbereiteten Daten auch und da kann ich etwa sehen, wie hoch mein statistisches Risiko ist, bestimmte Krankheiten zu bekommen. Das ist dann aber im Laufe der Zeit eingeschränkt worden, weil es immer mehr gerichtliche Entscheide gab. Zum Beispiel hat 2014 dann die amerikanische Lebensmittel- und Pharmaaufsichtsbehörde FDA der Firma 23andMe verboten, dass sie ihren Kunden Krankheitsrisiken angeben können, zum Beispiel für Parkinson und Alzheimer, weil da viele Falsch-Positive dabei waren. Das ist also nicht mehr so klar, wie hoch das Risiko ist, aber die Daten liegen da weiter auf dem Server.
Du bist einer von etwa 5 Millionen Kunden von 23andMe, sind also echt schon einige. Genau. Und solche großen Datenbanken, die sind jetzt offensichtlich interessant für Pharmafirmen, denn der Pharma-Riese GlaxoSmithKline, der hat sich für 300 Millionen Dollar den Zugang zu diesen DNA-Daten von 23andMe gesichert. Für die nächsten 4 Jahre. Was bedeutet denn das jetzt für dich, deine Daten und auch die Daten der anderen Kunden?
Man muss ein bisschen separieren, weil ich das schon sehr früh gemacht hatte und ich konnte, als ich den Test 2013 gemacht habe, noch ankreuzen, ob meine Daten überhaupt mit anderen geteilt werden könnten oder verkauft werden könnten. Das ist nicht mehr möglich seit einigen Jahren. Neukunden, die müssen das blind akzeptieren, ansonsten kriegt man seine Daten nicht. Und das heißt, wenn man da einmal seine Speichelprobe abgegeben hat und das Genom sequenziert wurde. Diese Daten können gehandelt werden, natürlich anonymisiert, aber mit einer gewissen Profilschärfe versehen.
Und was kann jetzt so ein Pharmaunternehmen, nehmen wir hier GlaxoSmithKline, aus diesen Daten ableiten?
Ja, die sind da natürlich sehr scharf drauf, weil sie wissen, sie haben jetzt die Daten von 5 Millionen Kunden und wissen alles über sie. Also nicht nur das Geschlecht, das Alter, die Größe, wo sie herkommen, sondern auch diese Krankheitsrisiken, wie hoch mein Krankheitsrisiko für Parkinson ist oder für Nierenkrebs oder für Haarausfall. Und wenn man diese Daten alle zusammenzieht, dann weiß man, ob es sich lohnt, in einen bestimmten Markt zu gehen, um bestimmte Medikamente zu entwickeln. Das sind einfach Daten, die offenbar eine Menge wert sind, weil 23andMe auch Umfragen anbietet, wie viel Kaffee man trinkt, wie viel man schläft, wie viele Geschwister man hat. Das sind wirklich, ist eine Goldmine, so eine Datenbank. Und deswegen ist das auch ein Grund, warum GlaxoSmithKline mal eben 300 US-Dollar für den Datenzugang für 4 Jahre da auf den Tisch legt.
Jetzt ist 23andMe, diese Google-Tochter, ja nicht die einzige Firma, die solche Tests für Privatkunden anbietet. Verkaufen denn die anderen, die Konkurrenz auf dem Markt, verkaufen die ihre Daten jetzt auch?
Ja, das wird ganz unterschiedlich gehandelt. Einige Firmen bieten ja nur eine genetische Ahnenforschung an und haben eben nicht diese Krankheitsrisiken, die sie auch bestimmen wollen. Es gibt einige neue Startups, die sagen, wir handhaben das ein bisschen transparenter. Sie bieten dann den Kunden an, dass sie die Rechte an den eigenen DNA-Daten selber verkaufen können, etwa an Pharmaunternehmen. Also generell muss man sagen, es empfiehlt sich wirklich mal, die allgemeinen Geschäftsbedingungen gut zu lesen und sich dann im Zweifelsfall gegen solche Tests zu entscheiden, wenn man nicht unbedingt will, dass seine Daten überall landen.
Aber das ist ja total schräg, Michael, was du gerade sagst. Die Kunden können den Firmen ihre eigenen DNA-Daten wieder abkaufen. Ich meine, die gehören uns, den Kunden, doch sowieso eigentlich.
Ja, das denkt man. Aber das sind internationale Firmen und in jedem Land wird das anders gehandhabt. Also bei solchen Daten streiten sich schon seit vielen Jahren Mediziner und Juristen. Also lange war ja auch nicht klar, wem gehört denn, wenn man für eine Studie eine Röntgenaufnahme macht, wem gehört die Röntgenaufnahme? Dem Arzt, der diese Forschungen macht oder dem Patienten, dessen Körper abgebildet wurde? In Deutschland ist es mittlerweile so, die Daten gehören dem Patienten. Also generell ist das ein schwieriges Unterfangen und Datenschützer raten daher zur Datensparsamkeit, egal ob es jetzt bei Facebook ist oder bei genetischen Tests wie bei 23andMe.
Wissenschaftsjournalist Michael Stang über den Handel mit DNA-Daten.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.